Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte alle herzlich begrüßen zu diesem interessanten Vortragsthema mit dem Titel Der Mensch, ein sprechender Affe. Es geht um Linguistik, Sprachwissenschaft kontra Evolution. Was ich Ihnen heute Abend vorstelle, entspricht eigentlich den Ergebnissen meiner wissenschaftlichen Forschungsarbeit, die ich vor Jahren für eine amerikanische Hochschule gemacht hatte. Und zwar in den Fachgebieten Linguistik, Sprachwissenschaft, Philologie und Theologie. Das Buch dazu ist im Moment vergriffen, soll aber neu in diesem Jahr erscheinen, und zwar bei CLV Bielefeld oder über die Webseite clv.de. Nun, zu Beginn wollen wir über Dinge sprechen, die alle akzeptieren. Ob man Evolutionist ist, das heißt an die Evolutionslehre glaubt, oder ob man überzeugt ist von der Wahrheit des biblischen Schöpfungsberichtes. Es ist wichtig, wenn man kontroverse Dinge miteinander betrachtet, man muss zuerst mal klären, wo hat man eine gemeinsame Grundlage. Und von der aus gehen wir dann weiter. Also dieser erste Teil behandelt Fakten, die eigentlich alle akzeptieren, zum Thema Sprachen. Erstens, weltweit gibt es etwa 7000 verschiedene Sprachen. Und da werden die Dialekte nicht mitgezählt. Nun, zweitens stellt man fest, gewisse Sprachen aus diesen 7000 zeigen untereinander eindeutige Verwandtschaftsmerkmale. Diese Sprachen fasst man zusammen zu einem gemeinsamen Sprachstamm. Weltweit gibt es, ich drücke mich jetzt sehr vorsichtig aus, einige Dutzend Sprachstämme, damit man weiß, wovon ich spreche. Ein paar Beispiele. Ein Sprachstamm nennt man Indo-Europäisch. Da gehören die meisten europäischen Sprachen dazu und, wie das Wort eigentlich andeutet, auch Sprachen in Asien bis nach Indien. Verschiedene Sprachen in Asien bis nach Indien gehören auch dazu. Die sind ganz eindeutig miteinander verwandt. Dann gibt es einen anderen Sprachstamm, Hamito-Semitisch. Dazu gehört zum Beispiel Arabisch, Hebräisch, Aramäisch und so weiter. Diese Sprachen sind untereinander verwandt, aber man kann also nicht sagen, dass Hebräisch irgendwie urverwandt wäre mit Schweizerdeutsch aus dem indoeuropäischen Sprachstamm. Dann gibt es weitere wie Sino-Tibetisch, dazu gehören die verschiedenen chinesischen Dialekte und noch mehr, Uralisch-Altaisch, Niger-Kordofanisch, Paläoasiatisch und so weiter und so fort. Innerhalb eines Sprachstammes werden besonders eng verwandte Sprachen wieder neu zusammengefasst, und zwar zu Sprachfamilien. Beispiele für Sprachfamilien innerhalb des Indoeuropäischen: die romanischen Sprachen. Dazu gehört Italienisch, Spanisch und so weiter. Dann die germanischen Sprachen, Deutsch, auch Schweizerdeutsch. Dann Holländisch, Englisch und so weiter. Eine weitere Familie, die slawischen Sprachen. Dazu gehört Russisch, Polnisch, Kroatisch und so weiter. Also wie gesagt, die gehören alle zum gleichen Sprachstamm. Das heißt also, Russisch ist eindeutig mit Schweizerdeutsch verwandt. Aber eben so weit weg, dass Russisch eben zu einer anderen Sprachfamilie gehört als Schweizerdeutsch. Innerhalb des gleichen Sprachstammes. Die Ähnlichkeit der romanischen Sprachen erklärt sich nachweislich durch Abstammung vom Latein. Wenn ich sage nachweislich, will ich damit sagen, nicht einfach durch Schlussfolgerungen, sondern man kann es effektiv anhand von Dokumenten durch die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch ganz klar nachweisen. Das heißt, die romanischen Sprachen gehen durch Abstammung alle zurück auf das Latein. Auf das Latein kann man Französisch zurückführen, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Romanisch, Rumänisch, Katalanisch, Provenzalisch, Sardisch und so weiter und so fort. Nun, ganz wichtig, Sprachen verschiedener Sprachstämme können nicht auf eine gemeinsame Ursprache zurückgeführt werden. Da sind sich die meisten einig, aber es gibt doch auch Leute, die sagen, nein, 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 man könnte letztlich alle Sprachen auf eine Ursprache zurückführen. Aber wenn man dann die Argumente, die Beweise dafür verlangt, die sind ganz wackelig und die können einfach nicht überzeugen. Aber wir können es so sagen, die circa 7000 Sprachen können auf einige Dutzend, auch wieder sehr vorsichtig ausgedrückt, einige Dutzend Ursprachen zurückgeführt werden. Das geht, aber nicht auf eine Ursprache. Eine weitere wichtige Sache als allgemein anerkanntes Faktum, die menschlichen Sprachen sind fantastische, genial und komplex konzipierte Zeichen- oder Codesysteme, um damit Gedanken und Ideen auszudrücken. Das gilt für alle Sprachen. Im Tierreich gibt es keine mit den menschlichen Sprachen gleichzusetzenden Kommunikationssysteme. Nicht wahr? Diese Aussage sagt nicht, bei den Tieren gäbe es keine Kommunikationssysteme. Es gibt bei den Tieren fantastische Kommunikationssysteme, zum Beispiel der Bienentanz bei eben den Bienen. Oder die Walgesänge. Fantastisch. Aber diese Kommunikationssysteme sind grundsätzlich von anderer Natur als die menschlichen Sprachen. Man kann also sagen, die menschlichen Lautsprachen, die sind typisch menschlich. Da gibt es eine ganz starke, strenge Trennlinie zwischen Mensch und Tier. Zwischen dem Mensch und dem Tierreich. Und das hängt auch mit Folgendem zusammen. Bei den Tieren fehlt es ganz allgemein an den nötigen neurobiologischen Voraussetzungen, also an den Voraussetzungen im Gehirn, für die Erzeugung und für das Verständnis von Sprache. Bei uns Menschen findet sich im Gehirn das Broca-Zentrum, hier meistens links, und das Wernicke-Zentrum. Im Broca-Zentrum wird Sprache produziert, also jetzt im Moment arbeitet bei mir das Broca-Zentrum ganz aktiv. Bei Ihnen nicht, denn Sie müssen ja zuhören. Aber bei Ihnen arbeitet im Moment auf Hochtouren das Wernicke-Zentrum. Das ist das Zentrum für Sprachverständnis. Und das arbeitet fantastisch, nicht wahr? Ich spreche ja ziemlich flott im Tempo, ja? Und wenn Sie denken, was da einfach an Schall an Ihre Ohren kommen und das Gehirn dechiffriert das alles und weiß dann, was das bedeutet, das ist wirklich fantastisch. Also wir sind beide am Arbeiten, aber eben, bei den Tieren gibt es beide Zentren nicht. Da kann einer sagen, aber mein Hund, der hört dann schon, wenn ich spreche. Ja, natürlich, der hört. Aber diese Kommunikation funktioniert auf einer ganz anderen Basis. Das basiert nicht auf dieser Ebene. Beide Zentren fehlen bei den Tieren, also auch bei den Orang-Utan und Gorillas. Lautäußerungen werden bei Säugetieren, inklusive Menschenaffen, durch das limbische System gesteuert. Das ist ein Gefühlszentrum, das es parallel auch bei den Menschen gibt, tief im Gehirn, über diese Ebene. Aber bei Menschen funktioniert das eben ganz anders. Also die Tiere haben die Hardware nicht im Gehirn, ja? Also Computermaschinenvoraussetzungen. Und sie haben dann auch nicht die Software, die eben darauf läuft. Menschliche Sprachen unterscheiden sich also ganz grundsätzlich von allen tierischen Kommunikationssystemen. Menschliche Sprachen haben im Prinzip grenzenlose Ausdrucksmöglichkeiten. Natürlich kann man an die Grenze kommen, indem man sagt, also dafür gibt es keinen Begriff. Aber dann sind unsere Sprachen so eingerichtet, dass wir dann sogar einen neuen Begriff kreieren können. Also mit unseren Sprachen kann man wirklich alles ausdrücken, was man sagen möchte. Ein weiteres Faktum. Wir sind ja immer noch da bei dem Thema, bei dem eigentlich alle übereinstimmen oder ziemlich alle. Alle normalen Kinder können jede x-beliebige Sprache der Welt perfekt und akzentfrei erlernen. Das ist wirklich fantastisch. Hätten ihre Kinder eben Eltern gehabt, die Mandarin, Chinesisch sprechen, kein Problem, die würden heute akzentfrei Mandarin, Chinesisch sprechen. Nun, wir haben es gemacht mit Schweizerdeutsch und jetzt sprechen sie einwandfrei Schweizerdeutsch, aber eben kein Mandarin, Chinesisch. Aber das ginge auch mit Swahili aus Afrika oder mit Wintu. Das ist eine Indianersprache aus Kalifornien, von der heute Abend noch die Rede sein wird. Also kommt gar nicht drauf an. Die Kinder können das. Und zwar ist es so, das Kleinkind besitzt offensichtlich im Gehirn eine Art Dietrich, durch dessen Einsatz es in der Lage ist, das Schloss jeder Sprache der Welt zu öffnen. Das ist fantastisch. Und zwar perfekt zu öffnen. Aber mit der Pubertät erstarrt dieser Dietrich. Und jetzt wissen Sie, warum es für Sie so ist. Sie haben Sprachen gelernt nach der Pubertät und ja, sprechen das. Aber mit Akzent. Und das ist völlig normal. Und Sie haben das nicht einfach so gelernt. Normalerweise gut zuhören und dann perfekt alles richtig machen, sondern man musste ihnen erklären mit der Grammatik und die ganze Theorie erklären. So geht das. Aber vor der Pubertät, die Kinder, die brauchen keine Theorie. Man muss ihnen also überhaupt nicht erklären, wie Chinesisch aufgebaut ist und wie das genau geht mit den Tönen und so. Ist eine Tonsprache. Nein, das checken die von selbst. Der Dietrich kann jedes Schloss öffnen. Aber das geht nur bei Kindern. Also es ist praktisch nicht mehr möglich für einen Europäer nach der Pubertät, sagen wir, eine Indianersprache so zu lernen, aus sich heraus durchs Hören zu lernen und sie wirklich zu checken. Geht nicht. Das hat praktisch nie ein Europäer schaffen können. Kinder, die bis 10 Jahren gar keine Sprache erlernt haben, können nie mehr eine Sprache erlernen. Das wissen wir aus diesen Fällen, diesen traurigen Fällen von sogenannten Wolfskindern. Also Kinder, die eben alleine wild aufgewachsen sind, wie zum Beispiel Victor de Aveyron. Das war ein kleiner Junge, den man so um 1797 in den Wäldern von Südfrankreich aufgegriffen hatte. Der war ohne Kleider, wild, lebte da ganz allein. Und ein Arzt hat ihn aufgenommen, liebevoll versucht zu erziehen. Oh, das war eigentlich nicht möglich. Also er war sehr wild am Tisch und Manieren lernen, das ging nicht so recht. Und eben auch keine Sprache mehr lernen. Er konnte nicht Französisch lernen. Das ging nicht mehr. Und so gibt es einige solche Beispiele. die bekannt sind und immer dasselbe. Wenn diese sensible Phase, wie man sagt, der ersten 10 Jahre vorbei ist, dann funktioniert das nicht mehr da oben. Zum Beispiel, da wurde ein Indianerdorf überfallen von Weißen im Wilden Westen. Ein kleiner Junge konnte sich damals retten in den Wald und er ist dann alleine aufgewachsen. Und als er erwachsen geworden war, hatte er so Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Menschen. Und diese Sehnsucht wurde größer als seine Angst vor den weißen Leuten. Und schließlich hatte er sich überwunden und ging dann in ein Dorf der Weißen in Amerika. Und zu seiner Überraschung, das waren ganz nette Leute, haben ihn auch freundlich aufgenommen. Und schließlich durfte er sogar in einem Indianermuseum arbeiten und hatte die Aufgabe, den Leuten, die da kamen, so einige Dinge zu erklären, wie man als Indianer im Urwald lebt und überlebt. Aber der Mann konnte kein Englisch mehr lernen. Nur noch einzelne Wörter, Vokabeln, aber er konnte sie nicht zusammensetzen. Und darum, man konnte nie erfahren, was dieser Mensch dachte über das Leben nach dem Tod, über Gott, also tiefere Dinge, war unmöglich mit ihm zu kommunizieren und zu erfahren, was innerlich in ihm vorging. Also ohne bestehendes Sprachsystem bleibt der Mensch sprachlos. Und nur bis 10 kann ein Kind ein bestehendes Sprachsystem in sich aufnehmen. Aber der Mensch kreiert nicht von sich aus eine eigene Sprache. Ja? Er braucht den Input von außen. Ein System muss von außen herangetragen werden. Und nun, ich habe bereits gesagt, die Sprachen sind Codesysteme, aber komplizierte Codesysteme. Und heute Abend spreche ich ja nur über gesprochene Sprachen. Das Thema Schrift behandle ich nicht. Das wäre für sich genommen wieder ganz interessant, aber das würde das Thema heute Abend nur unnötig komplizierter machen. Wir wollen also über gesprochene Sprachen reden und das sind Codesysteme auf 4 Ebenen. Würden wir die Schrift dazu nehmen, dann hätten wir noch eine 5. Ebene, die Schrift. Also, gesprochene Sprachen, 4 Ebenen. Und jetzt erschrecken Sie nicht über die Fremdwörter. Denn mein Prinzip ist es, wenn man einen Vortrag so hält, dass Jungs und Mädchen 12, 13, 14 Jahren das verstehen, dann verstehen das die Erwachsenen auch. Ja? Und das geht, man kann ganz komplizierte Dinge so erklären, dass alle draus kommen. Man muss einfach die Fremdwörter immer wieder erklären. Aber manchmal muss man die Fremdwörter zuerst einmal sagen und dann soll man eben nicht erschrecken. Die Erklärung kommt schon noch. 4 Ebenen. 1. Ebene, die Ebene der Laute. Da sprechen die Sprachwissenschaftler von Phonen oder Phonemen. Dann kommt die 2. Ebene, das ist die Ebene der kleinsten Sinneinheiten. Da spricht man in der Wissenschaft von Morphemen. Dann kommt 3. die Ebene des Satzbaues, das ist die Ebene der Syntax. Und 4. die Ebene der Bedeutung, das ist die Ebene der Semantik. Einfach mal die Übersicht und jetzt wird das Einzelne erklärt. Und zwar so einfach wie möglich. Die 1. Ebene der Sprache ist die Ebene der Laute, der Phoneme. Jetzt erkläre ich Phoneme am besten mit Beispielen. Im Deutschen sind Phoneme A, A, B, D, K, L. Sie sagen, das sind Buchstaben. Nein, 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 wir sprechen jetzt nicht über die Schrift. Wir sprechen nur über gesprochene Sprache. Und das sind einfach kleinste Bausteine der Sprachen, diese Laute. Und die Phoneme sind also die kleinsten Bausteine der Sprache, die aber selber noch keine Bedeutung tragen. Aber sie sind bedeutungsunterscheidend. Phoneme sind bedeutungsunterscheidend. Dank Ö und H, dem Unterschied dieser Phoneme, können wir nämlich unterscheiden zwischen Haus und Laus. Ja, aber H hat keine Bedeutung. Ö hat keine Bedeutung. Aber sie sind bedeutungsunterscheidend. Ich habe mir überlegt, wie könnte man das illustrieren, sodass jeder draus kommt. Ja, ich habe gedacht, nehmen wir die chinesische Mauer hier auf dem Bild. Und die chinesische Mauer besteht ja aus vielen, vielen, vielen Bausteinen. Also, die Phoneme entsprechen diesen Bausteinen der chinesischen Mauer. Aber jetzt gehen wir zur zweiten Ebene. Das ist die Ebene der kleinsten Sinneinheiten. Man spricht von den Morphemen. Und Sie werden sehen, Morpheme entsprechen dem, was wir sonst auch nennen Wörter. Aber es können auch Wortteile sein. Aber eben Wortteile, die bereits einen Sinn tragen. Zum Beispiel im Deutschen. G und A, das sind Phoneme. Jetzt setzen wir diese Phoneme zusammen und jetzt haben wir ein Morphem, ga. Und dieses Morphem, ga, bedeutet im Schweizerdeutschen so viel wie gehen. Aber Sie sehen, in diesem Fall ist das Morphem gleichbedeutend mit einem Wort. Ein kurzes Wort, aber es ist ein Wort. Aber anders ist es in dem Wort Fische. Am Schluss dieses ja? Was bedeutet das? Nun, das bedeutet schon was. Das bedeutet Mehrzahl von Fisch. Und Mehrzahl bedeutet, es sind zwei oder noch mehr. Es können drei sein, vier, aber es können auch tausend sein. Mehrzahl bedeutet einfach zwei und mehr. Und das wird ausgedrückt mit diesem Ö. Aber hier haben wir ein Beispiel von einem sogenannten gebundenen Morphem. Nicht wahr, wenn Sie irgend zu einem deutschsprachigen Menschen gehen und fragen, sagen Sie mal, was bedeutet das eigentlich im Deutschen? Ich habe das so oft gehört. Dann sagen Sie, wie bitte? Ich verstehe gar nicht. Ja, aber Sie sagen doch, manchmal sagen Sie Fisch und dann sagen Sie Fische. Ja, ich sage Fisch, wenn es ein Fisch ist und ich sage Fische, wenn es zwei sind oder mehr. Ach, sehen Sie, bedeutet was? Ja, natürlich, aber da müssen Sie mir schon sagen, eben was bedeutet das bei Fische am Schluss. Das ist ein gebundenes Morphem, also man versteht das im Deutschen erst im Zusammenhang, für sich isoliert macht das keinen Sinn. Nun, ich habe mir überlegt, bei der chinesischen Mauer, da haben wir doch da so kleine Türmchen obendrauf. Und ein solches Türmchen besteht aus einzelnen Bausteinen, die man zusammengesetzt hat. Und diese Bausteine zusammen geben also hier eine erste, könnte man sagen, architektonische Sinneinheit. Eben ein Türmchen. Das entspricht dem Morphem. Nun gehen wir zu Ebene 3, die des Satzbaues, der Syntax. Und da geht es um Regeln, wie man nun Wörter zusammensetzt zu einer größeren Einheit. Ein Satz auf Deutsch. Ich gehe gerne in den Wald hinein. Man könnte aber im Deutschen auch sagen, in den Wald gehe ich gerne hinein. Das ist korrekt. Das entspricht den Regeln der Syntax des Satzbaues. Man kann auch sagen, gerne gehe ich in den Wald hinein. Oder hinein in den Wald gehe ich gerne. Das ist alles korrekt. Natürlich, es gibt eine gewisse Verschiebung der Betonung der Aussage. Man kann auch sagen, in den Wald hinein gehe ich gerne. Aber würde einer sagen, Wald den gehe gerne ich, in hinein ich, dann ist es definitiv gegen die Regeln der Syntax im Deutschen. Das geht nicht. Ja, wer sagt, das geht nicht? Das sind eben die Dinge, die geklärt werden auf der Ebene Nummer 4 der Syntax. Wie man Morpheme zusammensetzt zu größeren Einheiten, nämlich Sätzen und dann Texten. Wenn ich jetzt sage Sätze und Texte, meine ich gesprochene Texte, ja? Also, viele Türmchen oben auf der chinesischen Mauer zusammen, die bilden die Zinne der chinesischen Mauer. Ja, Steine, Türmchen, Türmchen zusammen, die Zinne. So, jetzt sind wir bei der dritten Ebene gewesen. Jetzt kommen wir zur vierten Ebene. Das ist die Ebene der Bedeutung, der Semantik. Und da geht es um den Sinn hinter den Worthülsen der Sprache. Nicht wahr? Wenn ich die Morpheme w, a, l, d, was sage ich Morpheme? Die Phoneme w, a, l, d zusammensetze, dann gibt das ein Morphem in der Lautgestalt Wald. Aber was Sie jetzt gehört haben, das war ja nur einfach Schall. Ja? Also nicht Schall und Rauch, aber Schall. Ja? Aber hinter dieser Worthülse versteckt sich ein Konzept. Und zwar das Konzept Ansammlung von Bäumen. Zusammen, die ergeben dieses Konzept Wald. Und eben damit beschäftigt sich die Semantik. So, wir sind uns soweit einig und jetzt wollen wir uns die Frage stellen, woher kommen die ca. 7000 menschlichen Sprachen der Welt? Wir machen eine Anhörung. Was sagt die Evolutionslehre? Wir machen eine weitere Anhörung. Was sagt die Bibel? Und danach wollen wir uns entscheiden. Wer hat Recht? Also, wir übergeben zunächst in dieser Gerichtsversammlung das Wort an die Vertreter der Evolutionslehre. Der modernen Evolutionslehre, die zurückgeht auf Charles Darwin, der Vater der modernen Evolutionslehre. Er veröffentlichte 1859 sein Buch Die Entstehung der Arten. Und da in diesem Buch sprach er über Evolution der Pflanzen und Tiere, aber nicht über den Menschen. Das war vom Zeitgeist her noch nicht reif. Einige Jahre später war es aber soweit. 1871 kommt das Buch heraus, Die Abstammung des Menschen. Und da spricht er über die Evolution des Menschen. Das naheliegen sollte, für die Entstehung des Menschen braucht es keinen Schöpfergott. Das geht alles nach Gesetzen der Natur. Nun, Darwin schreibt in seinem Buch, macht in seinem Buch klar, dass er an eine Evolution der Sprache beim Menschen durch Lautnachahmung glaubte. Also er glaubte, die Affenmenschen, die hätten gehört, zum Beispiel ein Hund, der macht wow, wow. Und dann hätten sie es eben nachgeahmt. Wow, wow. Oder die hätten einen Hahn gehört, ja, und dann haben sie das versucht nachzumachen. Kikriki. Und aus diesen Nachahmungen von Lauten in der Natur sei mit der Zeit dann die menschliche Sprache entstanden. Nun, das war eine Ansicht, aber in der Evolutionslehre hat man eine ganze Evolution durchgemacht. In den vergangenen 200 Jahren. Und heute ist es so, in der Evolutionslehre haben die meisten Evolutionslehren etwa die folgende Ansicht über die Entstehung der Sprachen des Menschen. Nicht alle, aber die meisten. Ja? Und wir können das also so zusammenfassen, wie das Jared Diamond, ein Evolutionist, so erklärt. Die Sprachzentren im Gehirn, also Broca und Wernicke, die haben sich im Verlauf der sogenannten Menschwerdung, eigenartiges Wort, ja? Aus einem Tier wird ein Mensch, das wäre Menschwerdung. Im Verlauf der sogenannten Menschwerdung vor 1,5 Millionen Jahren entwickelt bis vor 250.000 Jahren. Mit anderen Worten, in dieser Zeit hätte sich die Hardware entwickelt, da oben. Das, was eben Schimpansen nicht haben, hätte sich dann da bei der Menschwerdung entwickelt. Nun, weiter. Jared Diamond erklärt, die eigentliche Lautsprache habe sich in der Zeit zwischen 250.000 bis vor 35.000 Jahren vor heute entwickelt. Also sehen, zuerst die Hardware und dann kam die Software. Aber die Software wird also als ziemlich jung angesehen. Für evolutionistische Verhältnisse, nicht wahr, wo man spricht über viele Hunderte von Millionen Jahren und dann sogar über Milliarden von Jahren, ist das ja eigentlich gar nichts mehr, ja? 250.000 bis vor 35.000 Jahren, da hätten sich die Sprachen entwickelt. Also Sie sehen, nach evolutionistischer Ansicht sind Sprachen ein extrem junges Phänomen. Weiter. Jared, bitte erklären Sie den Standpunkt noch weiter im Detail. Vor 4 Millionen Jahren haben Australopithecinen nur gutturale Laute ausgestoßen. So wie Schimpansen heute. Ich muss Ihnen erklären. Australopithecinen. Einzahl ist ein Australopithecus. Das ist ein ausgestorbener Affe. Eine ausgestorbene Affenart. Australo heißt Süd und Pithecus heißt Affe. Also dieser evolutionistische Name Südaffe macht schon mal klar, dass Evolutionisten überzeugt sind, das sind eigentlich Affen und keine Menschen. Also eine Affenart ausgestorben, aber so ähnlich wie Schimpansen und Orang-Utan. Und die hätten also vor 4 Millionen Jahren nur gutturale Laute ausgestoßen. Was sind gutturale Laute? Das sind Laute, die sie da ganz weit unten in ihrem Hals kreieren, wie zum Beispiel ein, rein. Das sind jetzt eben Phoneme im Arabischen. Ja? Sehr schwierig für Europäer, man muss wirklich viel zu Hause üben. Ich habe gelernt, beim Üben von ein, man muss die Muskeln da verwenden im Hals, die man in Europa eigentlich nur beim Erbrechen verwendet. Ja? Und Sie können dann zu Hause mal gutturale Laute üben. Ein und rein. Also nicht R da oben, ja? Auch nicht das französische R, sondern rein da unten. Aber nicht hier. Ja, wissen Sie, das Ganze wird ja heute aufgenommen und kommt dann auf YouTube. Und das wäre nicht sehr schön, wenn da die Leute auf YouTube ganz schockiert wären. Ja. Ja, an dieser Stelle möchte ich alle YouTube-Betrachter eben herzlich grüßen. Ja, gehen wir weiter. Jared, bitte. Vor ungefähr 1,5 Millionen Jahren hat der Homo erectus einzelne Wörter gebraucht. Sie sehen, Homo heißt auf Lateinisch Mensch. Erectus heißt der aufrechtgehende Mensch. Also Evolutionisten sind überzeugt, Homo erectus, das ist ein Mensch. Das ist kein Affe. Übrigens, bei all diesen Schädeln, die man gefunden hat, wird schön eingeteilt, das sind Pithecus-Schädel, das sind Homo-Schädel. Also mit anderen Worten, Affen, Menschen. So geht das. Also jetzt spricht man bereits von Homo erectus. Der habe bereits einzelne Wörter gebraucht. Und dann, vor etwa 500.000 Jahren, sei er in der Lage gewesen, 2 Wortsätze hervorzubringen. Nun, ich möchte in unserer Gerichtsverhandlung zwischendurch kommentieren, als Staatsanwalt gewissermaßen. Was Jared uns da erklärt, ist Folgendes. Das haben wir nicht irgendwie durch Forschung herausfinden können. Das ist eine reine Annahme, dass es etwa so gewesen sei. Und das mit den einzelnen Wörtern ergibt sich einfach ganz logisch, weil alles muss sich ja von nichts allmählich nach oben entwickelt haben. Und darum, das Einfachste nach nichts wäre dann schon mal einzelne Wörter. Also nach Wow Wow und Kikeriki, ja? Und dann die Idee vor einer halben Million Jahre, das ist auch rein aus der Tasche geschüttelt, ja? Das kann man ja nicht irgendwie messen. Da sei die Zwei-Wort-Phase gekommen. Woher hat man das? Ja, aus der Beobachtung der Kleinkinder. Ich war, so ist das. Sie haben ganz kleine Babys auf ihrem Arm, also eins ums andere normalerweise. Und dann wickeln sie ihr Baby auf dem Wickeltisch. Ganz wichtiger Moment, ja. Und da muss man mit den Babys sprechen. Die brauchen ja Input von außen. Und sie müssen sich nicht den Babys anpassen. Sie müssen immer schon schwieriger sprechen als das Baby. Und das Baby checkt das, ja. Und dann sagt das Baby, ja. Da können sie sich sagen, jetzt spricht er die ersten Phoneme. Wunderbar. Und dann macht das Baby vielleicht ba, 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 ba. Aber das ist noch kein Morphem. Das sind immer noch Phoneme zusammengesetzt. Das hat noch keine Bedeutung, ist nicht bedeutungstragend. Aber plötzlich kommt der Moment, wo sie denken, ah, jetzt sagt er, Papa, Papa. Das ist ein Morphem. Der meint mich. Ich sage Ihnen, fantastisch, diese Erfahrung, ja? Oder auch sehr praktisch eben für die Kinder, einfach die Lippen zuerst zu, ja? Ba, ba, oder ma, ma. Aha, Mama. Das bin jetzt natürlich nicht ich gemeint, ja? Aber eben meine Frau. Und dann nach einiger Zeit kommt nach dieser erst ein Wortphase, das kann sein, dass diese kleinen Babys sagen, aber ja, dann wollen die runter vom Wickeltisch, ja? Aber plötzlich kommt die Phase, dass sie sagen sogar, aber gar. Jetzt haben wir die Zwei-Wort-Phase erreicht. Ja? Da beginnen die wirklich so zwei Wörter zu kreieren. Und Frage, was kommt nach der Zwei-Wort-Phase? Ich höre nichts. Wie? Ja, nicht die Drei-Wort-Phase, sondern die gibt's nicht, dann kommen wirklich schon die Sätze. So funktioniert das. Ja, und jetzt hat Jared das also so angewendet auf die Entwicklung in der Evolutionslehre. Ein-Wort-Phase, Zwei-Wort-Phase. Jared, bitte weiter. Der prähistorische Homo sapiens. Das ist auch ein Mensch. Nur setzt man noch dazu, dass er nicht nur aufrecht geht, sondern man ist der Überzeugung, jetzt ist er wirklich intelligent geworden. Ja. Also intelligenter als Homo erectus, ja? Also Homo sapiens habe es geschafft, längere Wortketten zu bilden. Allerdings ohne viel Grammatik. Wald hinein, ich gerne. Ja? Aber Sie müssen sich im Klaren sein, sage ich jetzt wieder als Staatsanwalt, das ist natürlich auch nur einfach eine reine Spekulation. Das hat also mit forschender Wissenschaft, die sich auf Beobachtung abstützt, nichts zu tun. Das ist also nur Schlussfolgerung. Bitte, Jared. Ja, und jetzt muss man noch Folgendes sagen. Die komplexe Sprache, die komplizierte Sprache, die ist erst vor 40.000 Jahren entstanden in Europa. Und zwar in diesem allgemeinen kulturellen Aufschwung, den es damals gab, aus evolutionistischer Sicht, im Rahmen einer kreativen Explosion. Also plötzlich sei der Mensch total kreativ geworden. Und da seien dann die wirklichen Sprachen entstanden. Und nun ein weiterer Punkt, den Jared uns noch beibringt, die Entstehung der großen Ursprachen, also die Ursprachen der großen Sprachstämme, indoeuropäisch, hamito-semitisch, diese Ursprachen an der Spitze dieser Sprachstämme, die seien entstanden in der Zeit zwischen 23.000 und 4.000 vor Christus. Also, es ist umwerfend. In der Evolutionslehre von von ein paar tausend Jahren zu sprechen, ja? Also die wirklichen Sprachen, die seien also so kürzlich entstanden, vor ein paar tausend Jahren erst. Und was die meisten unter uns, die eine indoeuropäische Sprache als erste Sprache sprechen, ist das sehr wichtig. Der Ursprung des indoeuropäischen Sprachstammes wird angesetzt auf etwa vor 7000 bis 8000 Jahren vor Christus. Nun möchten wir gerne hören, was sagt die Bibel zur Entstehung der Sprachen. Und es geht einfach darum zu wissen, wie wird das in der Bibel erklärt? Laut dem Bericht der Genesis, das ist das erste Buch Mose, das erste Buch in der Bibel. Laut dem Bericht der Genesis erschuf Gott den ersten Menschen Adam mit einer von Anfang an voll funktionierenden Kommunikationsfähigkeit. Nicht wahr? Die Bibel sagt, Gott hat die Welt in 6 Tagen erschaffen. Am 6. Tag wurde der Mensch ein Mann und eine Frau, oder ich muss sagen, ein Mann und eine Frau erschaffen, und die konnten am Tag ihrer Erschaffung schon sprechen. Und zwar sehen wir in der Bibel, Sprachverständnis war von allem Anfang an da. In 1. Mose, Genesis 2, 16 und 17 wird davon berichtet, wie Gott mit Adam gleich nach seiner Erschaffung einen Bund geschlossen hat. Ich lese: Und der Herr Gott gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen. Denn an dem Tag oder zu jener Zeitepoche, Beyom, adverbial, denn an dem Tag oder zu jener Zeitepoche, da du davon issest, wirst du gewisslich sterben. Also nach der Bibel spricht Gott eine komplexe menschliche Sprache und der Mensch kann es verstehen. Das heißt, sein Broca-Zentrum war da, Software war da und die Hardware war da und die Software schon drauf. Er kann das verstehen. Aber die Bibel sagt, die Sprechfähigkeit, also der Einsatz des Broca-Zentrums, jetzt habe ich mich, verzeihung, ich habe mich verschwatzt, ja? Also Sprachverständnis ist da, das Wernicke-Zentrum ist da und funktioniert mit der Software. Er kann verstehen. Und eben mehr, die Bibel sagt, die Sprechfähigkeit von Adam war auch von Anfang an da. Das Broca-Zentrum programmiert, funktioniert. Gemäß Genesis 2,23 war Adam von seiner Entstehung an auch fähig, sich durch eine artikulierte Sprache aktiv auszudrücken. Und zwar, nach der Erschaffung Evas durch eine Art Cloning, ja, aus der Rippe des Mannes, hat das eine symbolische Bedeutung. Zusätzlich. Denn die Frau wurde nicht aus einem Schädelknochen erschaffen, um symbolisch anzudeuten, sie soll den Mann intellektuell unter der Knute haben, aber auch nicht aus einem Fußknöchel, ja? Um anzudeuten, der Mann soll auf seiner Gemahlin herumtreten, ja? Sondern, schauen Sie mal, hier, Rippenknochen, gerade beim Herzen zu, ja? Das drückt das Verhältnis von Mann und Frau, von einem Mann und einer Frau in der Ehe aus, in der Bibel. Also Eva wurde durch eine Art Cloning aus der Rippe erschaffen und Adam sieht seine Frau zum ersten Mal, da artikuliert er sich in einem romantischen Sprachakt. Die Bibel sagt, da sagte der Mensch, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch, diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Er kann sprechen. Ein weiterer Punkt. Die Bibel sagt, der Mensch war fähig zur Neubildung von Wörtern von Anfang an. Ich habe Ihnen gesagt, die Sprachen sind ja offene Systeme. Wenn uns ein Begriff fehlt, können wir ihn ergänzen. Aus dem Sprachsystem heraus. Normalerweise nicht in Fantasie, ja? Als Computer entstanden, hat man auch nicht gesagt, ja, jetzt sagen wir dem mal Cha-Cha-Cha-Cha, ja? Das ist ein Computer. Nein, da hat man sich gesagt, was heißt eigentlich auf Lateinisch rechnen? Und da können wir uns davon ableiten, ja, dann sagen wir Computer. Ein Rechner. Ja, und Adam ist also fähig zur Neubildung von Wörtern. Aus Genesis 2, 19 bis 20 geht das so hervor, dass Adam vom Tag seiner Erschaffung an in der Lage war, neue Wörter zu erfinden und somit sein Vokabular durch sogenannte Neologismen, das sind neu erfundene Wörter, zu erweitern und zu bereichern. Ich lese aus der Bibel. Der Herr Gott hatte ja aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels gebildet. Und so brachte er sie nun zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und wie irgend der Mensch ein lebendiges Wesen nennen würde, so sollte sein Name sein. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Nicht wahr? Zum Beispiel auf Hebräisch das Wort Rabe heißt Orev. Warum heißt der Rabe Orev? Ganz einfach. Orev kommt von der Wurzel Arav, das heißt schwarz sein. Der Orev ist eben ein schwarzer Vogel. Und so hat also Adam in dieser Art aus seiner Ursprache heraus neue Wörter gebildet und Namen geformt für die verschiedenen Tiere. Ein solch guter Biologe muss erst noch geboren werden, ja? Dann weiter sagt die Bibel, die Fähigkeit zur Poesie war auch von Anfang an da. Und was heißt Poesie? Kreativität in der Syntax. Nicht wahr? Genesis 2, 23 zufolge konnte Adam bereits am Tag, an dem er ins Dasein gekommen war, mit seiner Sprache sogar poetisch, das heißt dichterisch, umgehen. Er war beim ersten Anblick seiner Frau dermaßen überwältigt, sodass er sich in romantischen Gefühlen wallend poetisch auszudrücken begann. Auf Hebräisch ist das, was folgt, nämlich ein Gedicht. Zot ha-pa'am, etzem me'atzamai, uvasar mi besari, lezot yikare isha, ki me'ish lokocha zot. Und da macht er sogar ein Wortspiel. Er nennt sie die Frau, Menin, isha. Und das klingt wie Mann, ish. Aber scheinbar mit einer weiblichen Endung, ja? Aber ich muss Ihnen sagen, im Hebräischen ist das so, dass Isha und Ish gar nicht miteinander verwandt sind. Sondern das klingt nur so, ja? Aber man hat das sehr schön im Deutschen wiedergegeben, anstatt diese soll Frau heißen, denn vom Mann ist sie genommen, kommt man nicht raus, indem man sagt, sie soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Eben Isha und Ish, weil das so aneinander anklingt. Und was macht man eigentlich bei der Poesie? Da setzt man die Wörter so zusammen, damit sie auch einen gewissen Rhythmus haben und dass es mit dem einen gewissen Wohlklang hat. Nicht wahr? Luther hätte ja sein Lied, sein berühmtes Reformationslied dichten können. Unser Gott ist für uns eine feste Burg. Ja? Aber das ist wirklich nicht poetisch. Und so hat er gedichtet, ein feste Burg ist unser Gott. Merken Sie, ein Rhythmus in der Sprache. Das ist Poesie, dass man die Wörter so anordnet, dass da etwas Künstlerisches draus wird. Und dazu war der Mensch auch nach der Bibel von Anfang an fähig. Nun weiter. Genesis 2 zufolge gab Gott dem Menschen anfänglich eine Sprache. Der Bericht, wie Gott der Menschheit weitere Sprachen vermittelte, findet sich in der Bibel aber einige Kapitel später, nach der Sintflut, im Zusammenhang mit dem Turm von Babel in Genesis 1. Mose 11, 1 bis 9. Ich lese. Da haben wir die Nachkommen von Noah, Sem, Ham und Japhet, seinen Söhnen. Schon eine Urgesellschaft bildet sich in Babel, im heutigen Südirak. Und die ganze Erde hatte die gleiche Sprache und die gleichen Wörter. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinear und wohnten dort. Sinear ist die Bezeichnung für den heutigen Südirak. Da sprachen sie einer zum anderen: Auf, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Also die haben schon damals die Ölquellen nutzen können, ja? Sie sprachen: Auf, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den Himmel reiche, und machen wir uns einen Namen, dass wir nicht zerstreut werden über die ganze Erde. Gott hatte Noah gesagt, die Menschheit soll sich verteilen über das ganze Festland der Erde. Aber die sagten sich: Nein, wir hören nicht auf Gott. Wir bleiben zusammen. Zusammen sind wir stark. Da fuhr der Herr herab, um die Stadt und den Turm zu besehen, welche die Menschensöhne bauten. Darauf sprach der Herr: Siehe, sie sind ein Volk und haben alle eine Sprache. Und dies haben sie angefangen zu tun, und nun wird ihnen nichts verwehrt werden, was sie zu tun ersinnen. Ja, das war ein Anfang von Globalisierung. Und Globalisierung hat eben sehr stark damit zu tun, dass die Entwicklung explosiv vorwärts geht. Auf, sagt Gott, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie eine des anderen Sprache nicht verstehen. Da zerstreute sie der Herr von dort aus über die ganze Erde. So hörten sie auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel. Und das heißt auf Deutsch Verwirrung. Weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrt hatte. Und von dort zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. Also, was geschah da? Nach der Bibel, Gott erschuf neue Sprachen und gab sie den verschiedenen Sippen, Stämmen ein. Die konnten sich in ihrem Bauprojekt nicht mehr verständigen und da haben sie sich voneinander getrennt und haben begonnen auszuwandern und den ganzen Erdboden zu besiedeln. Letztlich alle 5 Kontinente der Welt. Und nun wichtig, das alte Sprachsystem wurde gelöscht und durch neue Sprachsysteme ersetzt. Nebenbei gesagt, das sind, was wir bisher gesehen haben, 2 Beispiele in der Bibel von Sprachenreden. Nicht Zungenreden, das gibt's nicht. Hat nicht mit Zungenakrobatik zu tun. Sprachenreden heißt fremde Sprachen sprechen, aber die Gott gibt. Und Sie sehen, Adam hat nicht irgendetwas geschwatzt, was er nicht verstand, sondern das Wunder war, dass Gott ihm eine Sprache geben konnte und er beherrschte sie ohne zu lernen, ohne Mikroklubschule. Und das Gleiche war auch in Babel so. Ja, und eben das alte Sprachsystem wurde dort gelöscht. Wenn Sie im Neuen Testament lesen vom Sprachenreden an Pfingsten, Apostelgeschichte 2, so haben die Jünger zu ihrem alten Sprachsystem noch weitere dazu bekommen. Und haben die beherrscht. Die haben nicht irgendetwas gelernt. Die konnten die Leute evangelisieren in ihren anderen Sprachen. Das ist Sprachenreden. Alles andere ist Imitation. Ja, das nur so nebenbei. Aber hier wurde eben das Alte gelöscht und durch das Neue ersetzt. Und jetzt kommen wir zur entscheidenden Arbeit. Woher kommen die ca. 7000 menschlichen Sprachen der Welt? Wer hat recht? Die Evolutionslehre? Die Lehre der Bibel? Es gibt ja keine Zeitmaschinen. Wir können nicht in die Vergangenheit zurückkehren, um nachzusehen, wie die Sprachen entstanden sind. Was können wir machen? Es gibt die wissenschaftliche Methode der Deduktion. Und die werden wir heute Abend anwenden. Und auch da bitte keine Angst vor fremden Wörtern. Ich erkläre alles. Aber zuerst kompliziert und dann wird alles einfach. Wir haben in der Wissenschaft zuerst eine Hypothese, eine Behauptung, einen Standpunkt oder eine Theorie weiter ausgebaut. Und jetzt möchten wir wissen, ist das richtig? Jetzt können wir nicht in die Vergangenheit zurück, um da etwas nachzuschauen. Also wir machen die Deduktion. Aus der Behauptung, die am Anfang steht, leiten wir etwas ab. Das ist eine Deduktion. Und wir sagen durch Ableitung voraus, wenn das stimmt, was ich jetzt sage, dann müsste eigentlich das und das und das und das so sein. Und jetzt kann es eben tatsächlich der Fall sein, dass diese abgeleiteten Sachverhalte, dass die sich direkt nachprüfen lassen. Und darum machen wir hier eine Prüfung durch Fakten, die man heute beobachten kann, durch Experimente, die wir heute durchführen können. Und das führt dann dazu, dass eben die Anfangsaussage bestätigt oder widerlegt wird. Jetzt auf unser Thema bezogen. Gleich gibt's Luft. Ja, also, aber das müssen wir noch erarbeiten. Aus dem Standpunkt der Evolution, aus dem Standpunkt der Bibel, machen wir Ableitungen. Wir sagen, wenn das stimmt, was ich sage, wie müssten dann die ältesten Sprachen der Welt sein, die man durch Dokumente noch eben überprüfen kann. Und dann untersuchen wir eben die alten Sprachen, ganz konkret an den Texten, und das gibt dann eine Bestätigung oder eine Widerlegung der Anfangsaussagen. Eine andere Deduktion: Wir leiten aus der Anfangsdarlegung ab, wenn das stimmt, was die Evolution sagt, wenn das stimmt, was die Bibel sagt, wie müssten dann eigentlich die Sprachen von eingeborenen Völkern beschaffen sein? Und dann gehen wir und schauen uns eingeborenen Sprachen an und dann werden wir sehen, ob das eine Bestätigung oder eine Widerlegung gibt. Und noch eine dritte Sache. Wenn die Evolution stimmt, wie müsste dann die Geschichte der menschlichen Sprachen aussehen im Lauf von Jahrtausenden, wo wir noch Dokumente haben? Und von der Bibel aus, wie müsste das aussehen? Und dann gibt es Bestätigung oder Widerlegung, weil wir diese Dokumente anschauen. Also, es geht um drei Deduktionen heute Abend. Erstens, aus der Sicht der Evolutionslehre müsste man logischerweise erwarten, dass die ältesten Sprachen der Welt im Vergleich zu den modernen Sprachen der hochzivilisierten Staaten abendländischer Kultur, zum Beispiel Schweiz, Deutschland, England, USA, ja, bedeutend primitiver waren. Und zwar auf allen Ebenen des Sprachsystems. Phoneme, Morpheme, Syntax und Semantik. Ja? Zweitens, der Standpunkt des Darwinismus, der Evolutionslehre, legt nahe, dass die Sprachen der Stämme und Volksgruppen auf tieferer Zivilisationsstufe, zum Beispiel Stämme, die so steinzeitmäßig leben, diese Sprachen müssen im Vergleich mit den Sprachen der modernen Hochkulturen bedeutend primitiver sein. Und drittens, folgerichtig muss im Lauf der Geschichte einer bestimmten Sprache, wenn wir eine Sprache über Dokumente über Jahrtausende verfolgen können, eine stete Höherentwicklung aufweisen. Und zwar auf allen Ebenen der Sprache. Also auch bei den Morphemen, bei den Formen und überall einfach. Nun, aus der Sicht der Bibel sieht das so aus. Die ältesten Sprachen der Welt, die müssen strukturell besonders hochstehend und komplex sein, da sie als Schöpfungswerk aus der Hand Gottes hervorgegangen sind und dem Zeitpunkt der Erschaffung am nächsten stehen. Nach der Bibel, was aus der Hand Gottes hervorgeht, muss gut sein. Sehr gut. Das sehen wir im Schöpfungsbericht. Gott schafft und er sagt, gut, gut, gut. Und am Schluss, als die Frau erschaffen war, sogar sehr gut. Zweitens, die Sprachen von eingeborenen Völkern müssen nicht primitiv sein. Nach der Bibel sind ja ihre Sprachen genauso aus der Schöpferhand Gottes hervorgegangen, wie die Sprachen der hochzivilisierten Nationen. Drittens, es ist damit zu rechnen, dass eine Sprache im Lauf ihrer Geschichte, insbesondere in den Bereichen, die sich dem kreativen Zugriff des Menschen entziehen, ich werde gleich noch zeigen, dass es besonders die Formenlehre, Zerfallserscheinungen unterliegt, weil die Schöpfung gemäß Römer 8, Vers 20 durch den Sündenfall der Vergänglichkeit anheimgestellt worden ist. Aber nach der Bibel, in den Bereichen wie Lexik, also Wörter in unserem Vokabular, Syntax, wie man Wörter zu Sätzen zusammensetzt, und Semantik, dort ist auch mit Aufwärtsentwicklungen zu rechnen. Weil der Mensch ja dort von Anfang an kreativ war, nicht wahr? Neue Wörter zu erfinden und Sätze poetisch zu strukturieren, dort kann es sein, dass es aufwärts geht. Aber dort, wo der Mensch eben nicht kreativ ist, dort kann er dem Zerfallsgesetz nicht entgegenwirken. Und das ist eben speziell bei den Formen. Zum Beispiel im Deutschen haben wir doch vier Fälle. Das Haus, des Hauses, dem Hause und dann Akkusativ wieder das Haus. Und andere Sprachen, im Englischen haben wir das nicht. Nicht wahr? Da sagen wir einfach Haus, 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 Haus. Immer dasselbe. Jetzt die Engländer und die Amerikaner, die kämen nicht auf die Idee zu sagen, also die Deutschen, das und die haben so schöne Formen vom Genitiv und dann vom Dativ, dem Hause. Führen wir das doch im Englischen auch ein, ja? So ist der Mensch nicht. Oder denkt einer im Schweizerdeutschen, es ist doch eigentlich schade, wir haben keine wirkliche, kein Präteritum. Ich war in Deutschland, sagt man, ich ging in den Wald. Aber wir können das nicht sagen, ich ging in den Wald. Das geht überhaupt nicht, ja? Sondern wir haben nur ein Perfekt, wo wir sagen, ich bin in den Wald gegangen. Aber niemand käme auf die Idee, jetzt führen wir in der Schweiz per Dekret ein Präteritum ein, damit wir auch so reich sind wie die Standardsprache. Eben, das meine ich, da ist der Mensch nicht kreativ und da baut er nicht etwas Neues ein. Und ich sage Ihnen, gerade diese Unterscheidung zwischen Bereichen, wo der Mensch kreativ ist und wo er nicht kreativ ist, das ist ganz entscheidend, um die Frage zu klären, woher kommen die Sprachen. Es ist nämlich so, Darwin hatte ja eine Vorstellung, wie die Sprachen entstanden sind. Und dann hat man in der Sprachwissenschaft geforscht und geforscht und schließlich ist man zu dem Punkt gekommen, wir lassen doch das Thema Sprachentstehung. Man kann das gar nicht wissenschaftlich entscheiden. Weil es gibt Argumente für Aufwärtsentwicklung, es gab Argumente für Abwärtsentwicklung. Aber da haben wir einen großen Fehler gemacht, man hat nicht unterschieden. Aber schaut mal, es gibt Aufwärtsentwicklung, da wo der Mensch kreativ ist. Und es gibt dann den Bereich, wo er nicht kreativ ist. Und das muss man im Auge haben, dann kommt das Resultat eben ganz interessant heraus. Wie wir gleich sehen werden, jetzt ziehen wir es voll durch, nachdem wir noch ein paar Minuten Luft geschnappt haben. So, jetzt reisen wir durch die ganze Geschichte und durch die ganze Welt, um diese Deduktionen durchzuführen. Zunächst beschäftigen wir uns mit den ältesten Sprachen. Die älteste bekannte indoeuropäische Sprache, die also verwandt ist mit Schweizerdeutsch, mit Hochdeutsch und Englisch, ist das vedische Sanskrit. Und wir wissen heute noch durch die Überlieferung, wie das geklungen hat um etwa 1500 vor Christus, vor 3.500 Jahren. Man muss sagen, das ist die komplexeste, die komplizierteste indoeuropäische Sprache überhaupt. Die älteste, die wir kennen. Und zwar, nur um zu zeigen, bei den Hauptwörtern, eben wie Haus oder Dach und so weiter, gibt es 8 Fälle. Also nicht nur wie im Deutschen Nominativ, das Haus, Genitiv, des Hauses, Dativ, dem Hause, ja, das E hinten zeigt den Dativ an, und dann wieder das Haus, klingt zwar gleich wie Nominativ, aber ist Akkusativ. Hier gibt es 8 Fälle. In Einzahl. Und zwar immer mit Veränderung des Wortes, ja? Und da gibt es aber nicht nur Singular, sondern auch Plural. Und auch da wieder Änderungen. Am Schluss des Wortes. Und dazu gibt es noch einen Dual. Also, das ist eine Form, die haben wir im Deutschen nicht, im Englischen auch nicht. Für Dinge, die zweifach vorkommen, wie zum Beispiel 2 Hörner, ja? 2 Ohren, 2 Augen. Dafür braucht man dann eine spezielle Form, den Dual. Und wenn man das Verb auszählt, wie man das verändern kann, zum Beispiel gehen, ja, im Deutschen ich gehe, du gehst, er geht, kann man alles auf vedischem Sanskrit aufmachen, aber da gibt es alle Formen zusammen etwa 600 Verbalformen. Und zwar wird das Verb eben geändert und nicht, passen Sie auf, nicht umschrieben mit haben und sein. Ich war auf Deutsch, können wir sagen, ich bin gegangen. Bin kommt von sein und dann hängt man noch ein Partizip an. Das ist aber eigentlich nur eine Umschreibung, ja? Wir haben keine wirkliche Form für das Perfekt. Aber im Sanskrit hat man eben eine wirkliche Verbform. Aus einem Wort, kompakt ausgedrückt. 600 Verbalformen für ein Verb. Das ist schon fantastisch. Und jetzt schauen wir uns die älteste Sprache Europas an. Lassen wir das bis Indien aus unserem Gesichtsfeld. Jetzt nur Europa. Da ist die älteste Sprache, die wir noch kennen von Inschriften, Griechisch, Altgriechisch. Und zwar mit Inschriften, die zurückgehen bis etwa 1400 vor Christus. Und ich kann Ihnen sagen, das ist die komplexeste Sprache Europas. Im Rahmen der indogermanischen Sprache, meine ich, ja? Da gibt es bei den Hauptwörtern 5 Kasusformen. Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ und dann auch noch den Vokativ. Und das eben Einzahl und Mehrzahl. Und bei den Verben habe ich ausgezählt etwa 450 Formen. Also Sie nehmen das Wort Lyo, ich löse. Lyo, lyeis, lyei. Lyomen, lyete, lyusin. Das heißt, ich löse, du lösest, er löst und so weiter, ja? In Gegenwartsform. Und dann können Sie das durch die verschiedenen anderen Formen hindurchgehen. Und immer das Wort wird so geändert, ja? Nicht umschrieben mit haben und sein und würde und möchte und... Ja? Wirkliche Formen. 450 Formen. Jetzt wissen Sie, warum so viele Jugendliche nicht mehr auf dem Gymnasium Altgriechisch lernen wollen. Weil die nicht gerne Formen auswendig lernen. Hier haben Sie übrigens ein Beispiel von einem griechischen Satz. Johannes 1,1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. En arche, en hologos, kai hologos, en pros ton theon, kai theos, en hologos. Einfach, dass Sie ein bisschen wissen, wie das tönt. Diese komplizierte Sprache. Jetzt schauen wir uns aber die älteste Sprache der Welt an, die wir heute kennen. Und das ist Sumerisch. Ich benutze jetzt hier die Chronologieangaben der säkularen Archäologie. Da ist nicht das letzte Wort gesprochen. Aber es bleibt ja sowieso alles so im ähnlichen Rahmen. Ja? Es wird nicht plötzlich 10.000, 20.000 Jahre. Aber da wird in der säkularen Archäologie werden die ältesten Inschriften auf 3.100 vor Christus datiert. Also vor 5.000 Jahren. Und jetzt ein bisschen Sumerisch Unterricht. Zum Kasussystem. Also Sie können jetzt wirklich so hören, wie wenn Sie Alzheimer hätten. Im Moment verstehen Sie und nachher vergessen Sie alles wieder. Ja? Aber im Moment haben Sie doch etwas davon. Und das, was bleibt, das ist dann Bildung. Ich habe gelernt, wenn man alles von der Schule einmal vergessen haben wird, das, was bleibt, das ist Bildung. Also, da gibt es bei den Hauptwörtern zunächst den Nominativus Absolutus. Der hat keine zusätzliche Endung. Kur bedeutet einfach Berg. Dann gibt es aber den Agentiv. Den erkennt man am Suffix, das ist ein Morphem, gebunden, hinten angehängt. E. Subjekte von finiten transitiven Verben stehen im Agentiv. Also Sie müssen sagen Lugale, wenn Sie sagen, der König regiert. Da können Sie nicht sagen Lugal regiert. Das ist einfach das Wort. Lugal heißt König. Aber im Satz, der König regiert, da müssen Sie sagen Lugale regiert. Der König regiert. Dann gibt es den Genitiv, wie im Deutschen. Dort hängt man ab an Ak am Schluss oder einfach K. Also das Wort Dumuanake heißt Kind von An. Aber wenn Sie einen Sumerer gefragt hätten, was heißt eigentlich K bei euch? Was? K? Ja, ihr sagt doch zum Beispiel Dumuanake. Ja, das heißt eben das Kind von An. Ist nicht ein Wort, ist ein Wortteil, der isoliert eben nichts bedeutet. Der Dativ wird oft ausgedrückt durch den Anhängsel Ra. Also Enra heißt dem Herrn, wenn man dem Herrn einen Blumenstrauß bringt zum Beispiel. Der Lokativ ist am Suffix A erkenntlich. Also Suffix heißt, man hängt hinten an. Also wenn man sagt er, dann heißt das im Haus. E heißt Haus, er im Haus. Aber das ist eben ein Wort, das sind nicht zwei Wörter, die man zusammenschreibt. Das ist wichtig, das ist ein Unterschied. Ja, wir könnten auch alles zusammenschreiben. Im Haus können wir zusammenschreiben, aber man kann klar erkennen, im heißt im und Haus heißt Haus. Und Sie können irgendeinen Schweizer fragen, was heißt im, oder irgendeinen Deutschen, was heißt im, und er versteht das. Ja? Der Lokativ, Terminativ der unmittelbaren Nähe, wird auch durch E bezeichnet. Man sagt also Kai, um zu sagen neben der Tür. Stellen Sie sich vor, ein Sumerer stellt einen Blumenstrauß neben die Tür, also Kai. Der Terminativ wird durch She oder Esche ausgedrückt. Oder Esch. Und das drückt eine Richtung aus. Wenn Sie sagen Anche, dann heißt es zum Himmel. Also der Sumerer nimmt den Blumenstrauß, wirft ihn hoch, dann sagen Sie Anche. Der Komitativ ist wieder ein anderer Fall. Dort hängt man da als Morphem an. Lagashada heißt mit Lagash. Aber eben, es ist nicht ein Wort da, wie im Deutschen mit ein Wort ist. Dann gibt es den Ablativ instrumental. Dieser Fall wird durch Anhängen von ta gebildet. Also wenn man sagt Kuta, dann heißt das vom Bergland. Ich war, die Kutäer sind ja vom nördlichen Bergland runtergekommen und haben später die sumerische Kultur zerstört. Also da hätten die Sumerer gesagt, Kurta, die Kutäer vom Bergland. Ja? Und der Äquativ, dieser Kasus wird ausgedrückt, indem man Gim anhängt. Also Agim heißt wie Wasser. Aber eben Gim ist nicht ein Wort wie bei uns wie, sondern ein Wortteil. Und es gibt noch viele mehr. Das waren jetzt nur ein paar Beispiele. Aber Sie werden sehen, im Allgemeinen ist das Verb, das Tätigkeitswort, das interessanteste bei Sprachstudien. Das sumerische Verbalsystem besitzt eine überaus komplexe und extrem komplizierte Struktur. Jetzt, hier ist es nicht nötig, dass ich alle Fremdwörter erkläre. Aber es geht jetzt einfach, der Sinn ist, dass Sie nachher merken, es ist nicht so ganz simpel. Sumerisch, ja? Und wenn Sie das verstanden haben, haben Sie schon verstanden, was man verstehen muss, ja? Aber es gibt Leute, die möchten mehr wissen als das. Und wenn ich sage, das ist ganz kompliziert, dann glauben Sie mir das nicht. Also dann sage ich denen, es steht eine überwältigend große Zahl von Präfixen, also Wortteile, die man vorne anhängt, Infixen, die man zwischen ins Wort hineinschiebt, und Suffixen, die man hinten am Wort anhängt. Die aber keine Wörter sind, ja? Sondern nur Wortteile wie E bei Fische. Mit Hilfe dieser sprachlichen Elemente können Verbalinhalte auf äußerst präzise Art und Weise zum Ausdruck gebracht werden. So gibt es zum Beispiel Morpheme, durch die Person, ich, du, er, sie, wir, ja, da sind wir schon beim nächsten, Zahl, ob Einzahl oder Mehrzahl, Tempus, die Zeitstufe, wie Präsensfutur, also eine Form für Gegenwart und Zukunft, dann Präteritum, der Vergangenheit, Permansiv für Handlungen, die einen Zustand ausdrücken, der ein Zustand sind, dann Modus, ob es indikativ ist, die Wirklichkeitsform, ich gehe, optativ, mögest du gehen, ja? Prohibitiv, das ist eine Verbotsform, präkativ, kohortativ, ich sage, wenn ich das alles erkläre, kohortativ ist die Aufforderungsform, lasst uns gehen, aber die haben spezielle Formen, da muss man nicht umschreiben mit lassen und uns und dann gehen, kohortativ, prospektiv, imperativ, die normale Befehlsform, und Diathese, ob die Handlung aktiv ist, ich wasche, oder passiv, ich werde gewaschen, oder reflexiv, ich wasche mich. Ja, aber das sind dann immer Formen, nicht umschrieben wie ich wasche mich, ja, oder ich werde gewaschen. Ferner können auch Aspekte punktual durativ ausgedrückt werden. Also das bedeutet, ob man die Handlung beschreiben will als ein Akt, der in einem Punkt vollzogen wird. Er schlug Holz im Wald. Schlug ist punktuell, ja? Oder man kann auch ausdrücken durativ, das drückt dann aus, er war ständig am Holz schlagen. Ja? Aber die haben dafür eine Form. Es gibt auch Möglichkeiten, Intensität, Richtung, Relation, Objektbeziehung der Handlung durch gebundene Morpheme zu verdeutlichen. Gebunden heißt, man kann die nicht isoliert stehen lassen. Die Reihenfolge der Kettenbildung, also die bauen dann richtige Wortketten auf, die geschieht nach streng festgelegten grammatikalischen Regeln. Und so können Tausende von verschiedenen Verbalformen gebildet werden. Tausende. Also von primitiv, keine Rede. Und das ist jetzt die Frage, wie sollen Urmenschen sowas aufgebaut haben? Da gibt es ganz schlaue Leute, die sagen mir, das ist ja auch gar nicht intelligent, wir wollen doch eine möglichst einfache Sprache. Aber es geht ja gar nicht darum, wollen wir eine einfache oder eine komplizierte Sprache? Es geht um die Frage, bitte, wie sind diese komplizierten Sprachen entstanden? Denn wir sind nicht fähig, einfach so eine komplizierte Sprache aufzubauen. Und die wird dann von einem ganzen Volk gesprochen. Ja? Jetzt gehen wir zu Altägyptischen. Da werden in der säkularen Archäologie die ältesten Inschriften auf 2900 vor Christus angesetzt, also vor gut 5000 Jahren, zum Nomen, das Hauptwort. Haus, Dach und so weiter. Im Ägyptischen gibt es zwei Geschlechter. Maskulinum und Femininum. Ist nichts Besonderes, haben wir auf Deutsch auch. Männlich, weiblich, ja? Und wir haben sogar noch sächlich. Des Weiteren werden drei Numeri unterschieden. Es gibt einen Singular, Einzahl, und auch einen Dual. Eben für die beiden Hörner, die beiden Augen und ein Plural. Zum Verb. Es gibt da über 200 Formen. Aber aufgepasst, eben nicht durch Umschreiben, sondern 200 Formen. So habe ich das ausgezählt. Und in den Konjugationen, also wenn man das Verb verändert, Konjugation ist, ich gehe, du gehst, er geht, wir gehen und so weiter. Wir haben doch 6 Personen. Ich, du, er, wir, ihr, sie. Da hat man 8. Und zwar ist es so, dass eben die zweite Person und die dritte Person unterschieden wird, ob es männlich ist oder weiblich. Also wenn man sagt, du gehst, hat man eine Form, da weiß man, jetzt spricht man mit einer Frau. Oder du gehst, jetzt weiß man, man spricht einen Mann an. Ja? Das würde den Gender-Ideologen heute nicht so passen. Ja? Müssen sie alles kaputt machen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Und dann Handlungen können im Altägyptischen mit Zeitbezug beschrieben werden. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, aber die können das auch beschreiben ohne Zeitbezug. Also wenn es einfach nur um die Handlung als solches geht, ohne um die Frage wann. Für so ja, philosophische Gedanken kann das hilfreich sein. Es werden zudem verschiedene Diathesen unterschieden, aktiv, passiv, Aber eben nicht mit Umschreiben, wie wir das im Deutschen machen. Ich wurde gewaschen, ja? Sondern eine Form für Passiv. Und da gibt es noch ein Kausativ. Das ist die Veranlassungsform. Also man veranlasst jemanden zu gehen. Es gibt eine spezielle Veranlassungsform, Kausativ. Und dann wird ausgedrückt, ob es durativ ist. Die Handlung ist also etwas im Prozess. Im Englischen macht man das I was writing. Ja? Ich war am Schreiben, aber mit Umschreibung. Also man kann ausdrücken, ob das durativ ist oder punktual. Er schrieb. Ja? Oder resultativ. Das heißt, eine Handlung ist zwar geschehen, aber die hat jetzt ein Ergebnis ergeben, das bis heute da ist. Ja? Zum Beispiel im Altgriechischen gibt es das auch. Wenn man sagt, 1. Korinther 15 im Neuen Testament, Christos egegatai, dann heißt das, er ist auferstanden. Punktuell, am dritten Tag. Aber jetzt lebt er. Das ist ein Resultativ. Und jetzt lebt Christus. Also das Neue Testament könnte man sehr gut auf Altägyptisch in diesem Sinn übersetzen. Da gibt es verschiedene Modi wie Indikativ, Wirklichkeitsform, Optativ, Wunschform, Adhortativ, Konjunktiv, Voluntativ und Imperativ. Und man kann sehr gut Vor-, Gleich- und Nachzeitigkeit der Handlungen im Satz ausdrücken. Also, auch nicht primitiv, sondern sehr, sehr kompliziert. Akkadisch, eine dritte und letzte älteste Sprache, die ich zeigen möchte. Wir schauen dabei Altbabylonisch an. Die ältesten Inschriften werden auf 2500 vor Christus datiert in der säkularen Archäologie. Zum Nomen, es gibt ein Singular, Einzahl, Plural und auch wieder ein Dual. Und es gibt 5 Kasus. Und da gibt es noch dazu einen Status Rectus und einen Status Absolutus. Muss ich jetzt auch nicht unbedingt erklären, ist einfach ein bisschen kompliziert dazu noch. Ja? Aber zum Verb. Ich habe das ausgezählt. Gegen 1000 Formen. Gegen 1000 Formen. Also wenn Sie Babylonisch lernen wollen, lernen Sie für, sagen wir, das Verb Parasum gegen 1000 Formen auswendig. Und zwar eben immer ein Wort. Und dann eine Änderung dran. Und das habe ich so ausgezählt ohne die Pronominalobjekte. Ja, man kann dann eben noch anhängen, dich und so ans Wort, dann gäbe es mehrere, 1000 Formen. Ja? Aber das wollte ich gar nicht so mitzählen. Zum Beispiel Atrudakushu ist ein Wort, das heißt, ich sandte ihn zu dir. Aber das zählen wir gar nicht. Nur schon so gegen 1000 Formen. Wir kommen zu einem ersten Ergebnis. Die Voraussage vom Standpunkt der Evolutionslehre, die ältesten Sprachen sind primitiv, ist falsch. Und die Voraussage vom Standpunkt der Bibel, die ältesten Sprachen sind hochstehend, ist genau richtig. Nun, meine Damen und Herren, das ist erst die erste Untersuchung. Jetzt gehen wir zu den Sprachen der Eingeborenen. Und zwar stellen wir uns vor, wir sind so richtige Forscher. Wir gehen nach Südamerika zu den Quechua-Indianern. Die findet man in Peru, Ecuador und Bolivien. So, und jetzt sind wir so richtige Forscher, die wollen nichts wissen von dem, was andere schon gemacht haben. Wir versuchen zu hören und schreiben auf. Ein Indianer sagt uns ein Wort. Ein spezielles Wort. Ruwanaya shaskasni kichementaka. Wir schreiben auf in unser Notizbuch ein Wort mit 32 Buchstaben. Aber es wird schon einige Zeit brauchen, bis wir dann feststellen, dass es in diesem einen Wort 8 verschiedene grammatikalische Teile gibt, die in genau festgelegter Reihenfolge zusammengesetzt werden müssen. Und wiederum, das ist nicht einfach ein Satz, den man zusammenschreibt. Es ist wirklich ein Wort. Und die einzelnen Teile sind eben gebundene Morpheme, die keine Wörter sind für sich. Das ist sprachpsychologisch. Ein ganz wichtiger Unterschied. Jetzt übersetze ich das Wort. Was die kontinuierliche Erfüllung der künftigen Arbeit betrifft. Und wenn man im Quechua die Verbformen auszählen will, kommt man auf etwa 50.000 Verbformen. Das ist jetzt nicht gerade stolzerweckend für Europäer aus Zentraleuropa, ja? Aus den Alpen. Ja, weil im Schweizerdeutschen haben wir etwa 20 Formen, oder? Ja, und den Rest machen wir mit Haben und Sein und so. Ja, gehen wir zu den Aymara, auch in Bolivien, Peru. Und dort ist es so, das Verbalsystem ist ähnlich kompliziert, einfach noch ein bisschen mehr. Hier zählt man etwa 100.000 Formen. Und es ist so, das Verbalsystem in der Sprache der Aymara ist auch erstaunlich. Beim Verbum handelt es sich zunächst um eine Wortwurzel. Und an die hängt man eine Serie von 23, also bis zu 23 verschiedenen Suffixen. Und mit diesen Suffixen kann man Verursachung, Richtung, Art und Weise, Bedingung, Zahl, Situation, Negation, Verneinung, Größe, Aspekt, Punkt, fortdauernd, Zeit, Vergangenheit, Gegenwart, Subjekt, Intensität und so weiter zum Ausdruck bringen. Aber das Beste ist ja immer ein Beispiel, ja? Hier, ein Aymara-Wort. Wir schreiben in unser Notizbuch. Avistaya Nivaya Rabibijemava. Auf Deutsch, ich veranlasse, dass ihr durch dich benachrichtigt wird, wenn ich hierher komme. Das ist natürlich schöne Indianersprache, ja? Aber jetzt schauen wir uns das mal an, dieses Beispiel im Detail. Am Anfang haben wir Avist. Das ist jetzt eben die Verbwurzel, Verbalwurzel. Und die bezeichnet die Handlung benachrichtigen. Jetzt hängen wir aber an Avista'a, ja? Und Ta'a ist kein Wort, aber wenn man das anhängt, bedeutet das, die Handlung wird gesehen als momentan, in einem Punkt, in einem Akt vollzogen, ja? Nicht ich bin am Benachrichtigen, sondern ich benachrichtige. Ja, Avista'a ja. Ja ist ein Kausativmorphem, Veranlassungsmorphem. Drückt hier aus, dass das Subjekt Ich die Handlung durch einen anderen ausführen lässt. Und im Deutschen hat man das jetzt hier durch Veranlassen umschrieben. Und dann wird weiter angehängt Nie. Das bedeutet gegen den Ort hin, wo der Satz gesprochen wird. Und das haben wir in diesem Fall mit hierher übersetzt. Ja? Vaya bedeutet auf dem Weg. Avistaya ni vaya. Auf dem Weg. Im Deutschen hat man das umschrieben mit wenn ich hierher komme. Also wörtlich ist dann schon noch ein bisschen komplizierter. Und dann hängt man noch weiter an Rappi. Rappi ist ein Benefaktiv. Das heißt, ein Wortteil, der drückt aus, dass die Handlung zugunsten, zum Guten eines anderen geschieht. Und das haben wir hier jetzt nicht übersetzt, das wäre ein bisschen zu kompliziert. Und dann Vija drückt aus, dass mehrere Personen an der Handlung beteiligt sind. E bezeichnet erst Person, also ich, in der Einzahl ich, und zwar in der Zukunftsform, Futur. Ich im Futur. Komisch, ja? Ma, emma. Ma ist eine Kombination der Pronomen ich und du zusammengefügt in einem Suffix. Wa drückt die Intensität der Handlung aus. Das haben wir jetzt hier auch nicht umschrieben. Also von primitiv keine Spur. Gut, da könnte einer sagen, ja, aber die Aymara und die Quechua-Indianer, das sind ja die Nachkommen der alten Inkas. Und die Inkas, die haben, nicht im Altertum, aber im Mittelalter, eine Hochkultur aufgebaut in Südamerika, nicht wahr? Ja, aber wie ist es dann mit eingeborenen Völkern, die aber in ganz andere Kulturstufe leben. Ja, dann gehen wir doch nach Nordamerika, nach Kalifornien, zu den Wintu. Das sind jetzt so typisch Indianer, wie sie bekannt sind aus den Karl-May-Büchern. Ja, mit Winnetou und so. Jetzt gehen wir Wieder so als Sprachforscher zu den Winto-Indianern, stellen wir uns so vor. Und jetzt schreiben wir auf und beobachten, wie die sprechen. Und wir stellen fest, manchmal sagen die dasselbe, aber die brauchen eine andere Form. Und wieder, sie sagen eigentlich dasselbe, aber sie sagen es wieder mit einer anderen Form. Was ist denn da? Schließlich finden wir heraus, die haben verschiedene Formen, wenn sie eine Aussage vom Hören sagen weitergeben. Sie haben wieder andere Formen, wenn die Aussage das Resultat einer persönlichen Beobachtung ist. Sie haben das also selber gesehen. Und drittens, die Aussage ist das Resultat einer logischen Schlussfolgerung. Und da werden noch drei verschiedene Grade von Überzeugungskraft, Plausibilität unterschieden. Ich habe mir gedacht, oh, wenn unsere Journalisten so schreiben würden, ja, über Trump zum Beispiel, dann müsste man immer, das haben sie nur vom Hören sagen. Das haben sie selber gesehen. Oder das war nur eine Schlussfolgerung und sie müssen dann immer noch Rechenschaft ablegen, wie plausibel ist das, was sie sagen. Aber lassen wir das mit Mr. Trump. Und wie wäre es in der Ehe? Da werden Dinge auch viel klarer, ja? Wenn man sagen muss, wie plausibel ist das eigentlich, aus meiner Sicht, ja? Muss man immer Rechenschaft ablegen. Aber das Interessante ist, diese Leute wissen gar nicht, dass sie so sprechen. Wenn jetzt der Sprachforscher oder der Missionar, der eben Sprachforscher ist und nachher die Bibel übersetzt, ihnen sagt, das ist ja unglaublich, wie er das ausdrückt. Ach so, machen wir das? Ja. Ja, wieso macht ihr das? Das ist ja normal, das macht man so. Aber da findet man also heraus, die wissen Dinge, von denen sie gar nicht wissen, dass sie sie wissen. Fantastisch. Ja, eben als Kind gelernt. Durch Input von außen. Die haben das gecheckt. Aber die können das niemandem einfach so erklären. Und dann muss der Missionar sagen, ihr habt eine ganz wunderbare Sprache. Also wirklich? Könnte man die Bibel in unsere Sprache übersetzen? Geht das? Also geht nicht nur auf Englisch. Nein. Und es gibt sogar Möglichkeiten, dass man die Bibel sogar genauer übersetzt als auf Englisch. Weil ihr so feine Nuancen habt. Echt? Wirklich? Ja, wirklich. Fantastisch, eure Sprachen. Und nun, die Tatsache, dass viele eingeborenen Sprachen eine so extrem komplizierte und für die Linguistik überaus schwer zu entschlüsselnde Struktur aufweisen. Sie müssen wissen, wenn man jetzt als Wissenschaftler diese Sprachen untersucht, haben wir ein Problem, weil die Begriffe, die wir brauchen für Lateinisch und für Griechisch, um die Sprachen zu beschreiben, die genügen nicht. Man muss noch ganz neue Kategorien muss man da jetzt wissenschaftlich umschreiben. Also schwer zu entschlüsselnde Struktur aufweisen. Deswegen wurde von den Amerikanern für strategische Zwecke diese Sprachen im Kriegsfall ausgenutzt. Im Ersten Weltkrieg hat man die Sprache der Comanche-Indianer als Geheimcode benutzt. Die Code-Talkers waren das. Das waren also Indianer, Soldaten, die hat man bei der Übermittlung da gehabt. Einer sagt auf Englisch die Botschaft, er übersetzt das auf Comanche, wird übermittelt. Ein Comanche hört, ist klar, übersetzt auf Englisch und so ist es übermittelt. Und das hat funktioniert. Man hat also das so ausnützen können, dass man im Ersten Weltkrieg nie diese Codes knacken konnte. Weil das viel zu kompliziert ist. Das braucht aber Jahre für einen Europäer, um das überhaupt theoretisch zu erfassen. Und dann hat man das auch im Zweiten Weltkrieg benutzt und hat dann nicht nur die Comanche eingesetzt, sondern auch Chopewa, Hopi und Navajo-Indianer. Mit Erfolg. Wurde nie geknackt. Das sind fantastische Sprachen, sage ich Ihnen. Ja, jetzt gehen wir nach Afrika. Und zwar Schwarzafrika. Und wenn Sie mein Buch lesen über die Entstehung der Sprachen, da gebe ich Ihnen auch Quellen an, wie man eben in der Evolutionslehre wirklich die Überzeugung hatte, in früheren Zeiten, die Eingeborenen, die haben gar keine richtige Sprache zum Teil. Das sind nur so Vorstufen von Sprache. Gerade in Afrika. So ein komisches Blabla, ja? Die haben wirklich aufgrund der Lehre so die Deduktion gemacht. Und jetzt machen wir die Prüfung. Und jetzt gehen wir zu den Bantu-Sprachen. Das ist ein Sprachstamm in Afrika. Es gibt mehrere Sprachstämme. Bantu-Sprachen, da werden beim Nomen, Haus, Dach und so weiter, Fenster, bis zu 20 Klassen unterschieden. Also nicht nur Maskulinum, männlich, Femininum, Neutrum, das wären eigentlich drei Klassen, ja? Sondern man hat bis 20 Klassen. Und das Verbalsystem ist dann wiederum äußerst kompliziert und differenziert. Aber machen wir das mit Beispielen. Wir nehmen einen Satz aus Ilamba in Tansania. Der lautet: Kendo kia koe ke kolu, ke moe kia mekela, enomba. Ganz wörtlich übersetzt heißt das: Sache, seine, groß, eine, ist größer als ein Haus. Aber dieser Satz, im Deutschen muss man das anders sagen, ja? In der Syntax hat man andere Regeln. Da muss man sagen, seine große Sache ist größer als ein Haus. Sehr anschaulich sprechen die Afrikaner. Aber schauen Sie mal, wie das immer anklingt. Kento ist das erste Wort, das wichtige Wort Sache. Und dann heißt es Kia Koe, Ke Kolu, Ke Moe, Kia Mekela. Aber jetzt nehmen wir einen anderen Satz, ganz ähnlich. Der beginnt jetzt aber nicht mit Sache, sondern hier geht es um Wort. Und das Wort heißt Lokani. Und zwar, weil es von der Lo-Klasse ist. Und dann müssen andere Wörter sich dem anpassen. Dann kann man also sein oder seine, kann man nicht mehr Kiakoe sagen, sondern man muss sagen Loakoe, damit es übereinstimmt mit der Lo-Klasse. Lokani, Loakoe, Lokolu, nicht Kekolu, Lokolu, Lomoe, Loaokela, Ota. Das heißt wörtlich, Wort, sein Großes ist größer als ein Bogen. Und auf gut Deutsch würde das heißen, sein großes Wort ist größer als ein Bogen, also stärker als ein Pfeilbogen. Aber sieht man, da muss alles schön sich anpassen. Vielleicht haben Sie Mühe gehabt im Französischunterricht mit dem Phänomen, dass die Wörter accordé, ja, sich so anpassen müssen, ja, im Satz. Aber das im Französisch ist ja nichts im Vergleich zu Ilamba. Ganz allgemein gilt, die Erforschung der eingeborenen Sprachen in aller Welt hat ergeben, es gibt keine primitiven Sprachen. Man hat kein Volk, keinen Stamm angetroffen mit einer primitiven Sprache. Gibt's gar nicht. Ob die nun so steinzeitmäßig lebten oder nicht, keine primitiven Sprachen. Und eine weitere Entdeckung: zwischen dem Niveau einer Kultur und dem Niveau der Sprachstruktur gibt es keinen Zusammenhang. Die können leben wie so Steinzeitkultur, aber die Sprache ist komplizierter als moderne Sprachen der hochzivilisierten Nationen. Kein Zusammenhang. Nun, wir kommen zum zweiten Ergebnis. Die Voraussage der Evolutionslehre in Bezug auf eingeborene Sprachen ist eindrücklich falsch. Und aus der Sicht der Bibel absolut richtig. Jetzt gibt es nur noch die Sprachgeschichte. Und da eignet sich der hamitosemitische Sprachstamm, weil man dort Inschriften hat, die viel weiter zurückgehen, als was die Germanen und die Helvetier gemacht haben. Nicht wahr? Das älteste Schriftstück im Deutschen ist das Nibelungenlied. Etwa 600 nach Christus. Nach Christus. Aber die alten Israeliten, die schrieben ja schon lange, lange, lange davor. Und die Babylonier und so weiter. Nun, ägyptisch können wir nach säkularer Datierung zurückverfolgen mit Inschriften 5000 Jahre. Akkadisch 2600 Jahre. Kananäisch, dazu gehört auch Hebräisch. Hebräisch ist ein kananäischer Dialekt. 3500 Jahre, Aramäisch 3000 Jahre, Arabisch 2500 Jahre. Aber auch bei den indoeuropäischen Sprachen gibt es die Möglichkeit, die indoarischen Sprachen, das sind also in Indien Sanskrit und die Sprachen, die von Sanskrit abstammen, ja, bis zum Hindi, das heute noch gesprochen wird. 3000 bis 3500 Jahre. Griechisch über 3400 Jahre. Latein und die romanischen Nachkommen, Französisch, Spanisch, Italienisch, 2700 Jahre. Englisch, nicht so viel, aber doch 1300 Jahre. Und Deutsch, auch 1300 Jahre. Jetzt, im Ägyptischen kann man die ganze Sprachgeschichte verfolgen. Durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende. Es gibt einen steten Prozess des Formenzerfalls. Also die Formen, wo der Mensch nicht kreativ ist, die gehen verloren. Im Akkadischen genau gleich. Und im Kananäischen genau gleich. Im Aramäischen steht der Formenzerfall. Im Arabischen steht der Formenzerfall. Ich war zum Beispiel im Arabischen, wenn man eine schöne Rede hält, sagt man Rajulu, das ist Mann. Ar-Rajulu, der Mann. Aber mit, noch mit der Endung U, da weiß man, es ist ein Nominativ. Heute sagt man einfach in der normalen Sprache Ar-Rajul. Aber in einer Ansprache sagt man noch Ar-Rajulu, Ar-Rajuli, Ar-Rajula für den Akkusativ. Ja? Aber in der normalen Sprache ist das, geht das verloren. Und viele andere Formen im Arabischen sind völlig verloren gegangen. Darum ist Koran-Arabisch viel komplizierter als Arabisch heute, wie man es heute spricht, weil viele Formen verloren gegangen sind. Und dann Griechisch, ständiger Formenzerfall. Allerdings muss ich sagen, es ist nicht bei allen Sprachen gleich. Es gibt Sprachen, die sind konservativer. Also konservativ bedeutet, die können besser Formen behalten. Und so hat man im Neugriechischen immer noch recht viele Formen. Aber ganz viele Formen sind verloren gegangen. Im Indoarischen, von Sanskrit bis Hindi heute, ein steter Formenzerfall. Darum, Sanskrit ist ganz schwierig zu lernen. Hindi? Nein, nicht so ein Problem. Ja, das geht schnell, weil man nicht, auch nicht so viele Formen lernen muss. Jetzt schauen wir uns das mal an. Im Lateinischen. Da hatte man für das Nomen noch 12 Formen. 6 Einzahl, 6 Mehrzahl. Amicus heißt der Freund. Nominativ Amicus, Genitiv Amici, Dativ dem Freund, Amico. Den Freund, Amicum. Vokativ Amice, das heißt O Freund. Amico, durch den Freund oder mit dem Freund. Dann Mehrzahl, Freunde, Amici, der Freunde, Amicorum. Dann Amicis, Amicos, Amici, Amicis. Mit langem I. Was ist geblieben im Französischen? Ami und Ami. Nichts mehr. Also Ami, das S deutet in der Schrift an, es ist Mehrzahl, aber das hört man gar nicht. Man sagt nicht Amis, ja? Amis, das ist etwas anderes. Aber das können auch Freunde sein, natürlich. Also, im Italienischen hat man noch mehr, da ist es amico und amici für den Plural. Aber Sie sehen, der Dativ ist übrig geblieben, also der aller Rest ist weg. Amico, in der Einzahl ist es der Dativ. Im Verb gab es 170 Formen, ohne Umschreibung. Aber da sind zum Beispiel alle Passivformen weggefallen. Und so hat man im Französischen heute noch etwa 40 Formen. Und der Rest wird umschrieben mit avoir und être. Haben und sein. Jetzt gehen wir zum Englischen. Und da sagt man für Stein stone und Mehrzahl stones. Dann sind es zwei und mehr, ja? Aber im Altenglischen hatte man wirklich noch Fälle. Da sagt man nominativ stones, stain. Sehen wir das hier? Na? Hier. Stain. Dann Genitiv. Staines, Staine und Stain. Und dann in der Mehrzahl Staines, Staine, Stainem, Staines. Und im modernen Englischen nur Stone, 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 Stone und Stone, 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 Stones. Ja? Also viermal, ja? Und beim Verb ist es so, Im Altenglischen hat man gesagt, ich helfe, du hilfst, he helpeth, we helpeth, ye helpeth, he helpeth. Und heute modern ist nur noch I help, you help, we help, you help, they help. Immer das Gleiche. Außer dritte Person Einzahl. Da müssen Sie also aufpassen, das müssen Sie sich merken. He helps, da ist es anders. Aber sieht man, das ist noch viel näher beim Deutschen. Jetzt sehen Sie eben, Englisch und Deutsch ist aus dem gleichen Sprachstamm. Und je weiter man zurückgeht, desto ähnlicher wird das. Weil es auf den gleichen Ursprung zurückgeht. Das ist der Punkt. Und im Deutschen, da sagen wir noch der Tag des Tages und dann dem Tag. Früher hat man gesagt dem Tage, ja? Das ist schon weggefallen. Ist alles gleich, Akkusativ, den Tag. Und im Althochdeutschen war das Tag, Tages, Tage, Tag und dann gab es noch ein Instrumental, Tagu, mit dem Tag. Ja? Und in der Mehrzahl, Taga, Tago, Tagum, Taga. Gab es noch viel mehr Formen. Und beim Verb ist es noch schöner. Man sagte, ich gebe, gibu. Du gibst, gibis. Und dann gibit, gebames, gebet, gebant. Da musste man gar nicht mehr sagen, ich. Sondern das reichte, gibu, war klar. Gibis, das ist du. Und gebames, wir. Für die, die mal Lateinisch gelernt haben, die merken, das klingt aber schon erstaunlich lateinisch, ja? Gebet, gebant, ja? Ja, je weiter man zurückgeht mit Lateinisch und mit Englisch, desto ähnlicher wird es. Und dann noch ein schönes Beispiel zum Schluss, Bödelidütsch, aus der Region Interlaken. Ja, Bödelidütsch, das spricht man da in Interlaken, im weitesten Sinn am Fuß des Eiger. Jungfrau und Mönch, ja? Und im 19. Jahrhundert gab es im Bödelidütsch noch ein Präteritum. I was, um zu sagen, ich war. Und man sagte, er ging fort, um zu sagen, er ging fort. Aber alle Präteritumformen sind verschwunden. Man sagt das nur noch mit, zusammengesetzt, als perfekt, ja? Ich habe doch vorhin mal gesagt, käme doch niemand auf die Idee, ein Präteritum im Schweizerdeutschen einzuführen. Nein, das nicht, aber das gab's einmal. Im Afrikaans, wenn man Holländisch kann, versteht man auch Afrikaans. Also, ich darf nicht zu schnell sprechen. Und dort haben sie kein Präteritum mehr. Im Holländischen hat man es noch. Also ganz parallel. Nun sehen wir, die Voraussage vom Standpunkt der Evolutionslehre ist ganz klar falsch. Und auch da, die Voraussage vom Standpunkt der Bibel ist richtig. Nun, wenn man Deduktion durchführt in der Wissenschaft und so zu einem Ergebnis kommt, dann hat das Konsequenzen. Eine Theorie, die durch Deduktion widerlegt wird, die wirft man in den Eimer. Wird entsorgt. Ja, die darf man nicht weiter benutzen, weil die hinderlich ist für den wissenschaftlichen Fortschritt. Und eine Theorie, die gestützt wird durch Deduktion, da sagt man wissenschaftlich, da muss man weiterfahren. Also die Konsequenz wäre, vergessen Sie Evolution und fahren Sie weiter mit Schöpfungsforschung. Ja, jetzt sollte man da weiterfahren. Und auch das ist wieder ein Hinweis, dass die Bibel eben kein menschliches Buch ist. Sie ist Gottes Wort und das wird ja auch deutlich durch die erfüllte Prophetie. Hunderte und tausende von erfüllten Prophezeiungen, das gibt es nur in der Bibel. In keiner Religion, nur in der Bibel. Und auch in keinem Wissenschaftsbuch. Und die Bibel ist also wirklich Gottes Wort. Und wir sehen, der Gott, der uns diese Bibel gegeben hat, ist ein Gott, der spricht. Und er wollte zu uns sprechen durch ein Buch. Und dieser Gott ist der Erfinder der menschlichen Sprache. Es gibt liberale Theologen, die sagen, die Bibel kann gar nicht Gottes Wort sein.
Wieso?
Ja, schon die Tatsache, das sind ja menschliche Sprachen. Hebräisch, Aramäisch und Griechisch. Und menschliche Sprachen sind immer Irrtum behaftet. Also kann die Bibel ja gar nicht Gottes Wort sein und vollkommen sein. Falsch. Menschliche Sprachen sind Gottes Sprachen. Nicht der Mensch hat die Sprachen erfunden. Gott hat die Sprache erfunden und er hat sie so erfunden, dass man seine Gedanken mit diesen Sprachen exakt ausdrücken kann. Und die Bibel lässt sich übersetzen auf Quechua, auf Sanskrit, lässt sich übersetzen auf Hindi, auf Mandarin-Chinesisch, in alle Sprachen. Und das ist also wunderbar zu sehen. Gott ist ein Gott, der spricht. Und die Tatsache, dass wir alle sprechen, ist jeden Tag im Alltag, wenn wir unsere Stimme hören, eine Erinnerung, ich bin ein Geschöpf Gottes. Wir haben die Sprache nicht selber erfunden. Das kommt von Gott, unsere Sprachfähigkeit. Und dieser Gott spricht zu uns. Und darum möchte er auch eine Antwort haben von uns. Aber die Bibel sagt, wir Menschen haben ein Kommunikationsproblem mit Gott. Und zwar heißt es in Jesaja 59, dass unsere Schuld, die Tatsache, dass wir Gottes Gebote gebrochen haben, diese Schuld hat eine Barriere aufgebaut zwischen Gott und uns. Und darum ist die Kommunikation mit Gott gestört. Nicht wahr? Wenn zwischen einem Vater und einem Sohn Schuld da ist, kann das sein, dass die nicht mehr miteinander sprechen. Das ist schrecklich. Und wie kann Kommunikation wiederhergestellt werden? Da muss der Schuldige die Schuld bekennen und die Gemeinschaft wiederherstellen. Da kann der Vater zum Sohn gehen und zugeben. So wie das ganz am Schluss des Alten Testaments heißt, dass die Herzen der Väter zu ihren Kindern und die Herzen der Kinder zu ihren Vätern geführt werden. Aber zuerst heißt es die Herzen der Väter. Die ältere Generation sollte den ersten Schritt machen. Das ist ganz schwierig, aber es lohnt sich. Und so zeigt uns Gott, es gibt auch die Möglichkeit, dass unsere Kommunikation mit Gott wieder erneuert wird. Aber wir müssen Gott unsere Schuld bekennen. Und darum hat Gott seinen Sohn in die Welt gesandt. Und Jesus Christus wird im Johannesevangelium genannt am Anfang das Wort, der Logos. Weil Gott sich gezeigt hat, wie er ist, auf ganz besondere Weise, indem Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Er ist das Wort. Und der Herr Jesus ist am Kreuz stellvertretend für uns gestorben, der Gerechte für uns, die Ungerechten. Gott hat ihn am Kreuz geschlagen, dafür, was wir verdient hätten in Ewigkeit. Und jeder, der seine persönliche Schuld Gott bekennt und dieses Opfer des Herrn Jesus, des Logos, des Wortes, für sich in Anspruch nimmt, vergibt Gott die Schuld. Und diese Barriere wird abgerissen. Und dann erlebt man etwas Fantastisches. Man liest die Bibel und betet zuerst. Herr, sprich durch dein Wort zu mir. Und man erlebt, dass die Bibel so lebendig wird, dass Gott zu uns spricht durch die Bibel und wir durchs Gebet können Gott wieder antworten. Und so entsteht diese Kommunikation, die wird wieder aufgerichtet. Also wir sehen, das ganze Thema Sprache und Sprachentstehung, das hat wirklich etwas zu tun mit uns ganz persönlich und mit unserem Verhältnis zu Gott. Zu diesem Gott, der spricht, der in seinem Wort zu uns gesprochen hat. Vielen Dank für Ihre Geduld. Es war ein großes Thema, darum ging es lang.